Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Vor 3 Wochen hatten wir den Inspektor unseres Gemeinschaftsverbandes hier in Zeitz zu Besuch. Und wie ich weiß, hat das Gespräch mit ihm und auch untereinander viele von uns beschäftigt und wird es auch weiter tun, wird uns weiter beschäftigen. Und einer der zentralen Diskussionspunkte betrifft die Frage, wer wir als landeskirchliche Gemeinschaft eigentlich sind. Wer und was sind wir? Wir als Kirche, als Gemeinde. Ja, was ist das überhaupt? Eine Gemeinde oder wie wir ja seit 5 Jahren offiziell heißen, eine Gemeinschaftsgemeinde. Was ist das eigentlich? Wer sind wir? Und Christoph Müller gab uns dazu eine Frage mit auf den Weg. Was ist euch wirklich wichtig? Was ist euch als Gemeinde wirklich wichtig? Die Antwort darauf fällt, wie er sagte, in den verschiedenen Gemeinden des Gemeinschaftsverbandes sehr unterschiedlich aus. Und Raphael, du hast es da so ein bisschen auf den Punkt gebracht, wenn ich mich recht erinnere, zu sagen, naja, sind wir eigentlich Kirche oder sind wir ein Missionshaus? Was sind wir als Kirche, als Gemeinde? Und vielleicht fällt diese Antwort auch innerhalb einer einzigen Gemeinde, hier innerhalb ein und derselben Gemeinde, unterschiedlich aus. Also die Frage, was ist eigentlich Gemeinde? Woher kommt sie? Wohin geht sie? Und wozu ist sie da? Was bedeutet es, wenn wir gemeinsam bekennen, wie wir es gerade getan haben, wir glauben die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche? Diese Frage nach dem Selbstverständnis, wer sind wir eigentlich, diese Frage nach dem Selbstverständnis können wir durchaus als ein Krisensymptom betrachten. Ja? Offenbar ist eben nicht überall und allen restlos klar, was Kirche, was Gemeinde ist und wozu sie da ist. Und aus diesem Grund möchte ich die nächsten Predigten dazu nutzen, der Frage vom Neuen Testament her nachzugehen, was Gemeinde ist und wozu sie dient. Und eine erste und vielleicht auch überraschende Antwort finden wir im 1. Timotheusbrief. Paulus schreibt hier an seinen Schüler und Stellvertreter Timotheus. Er unterweist ihn, wie er die Gemeinde einzurichten und zu ordnen hat. Das ist eine geistliche Aufgabe, Gemeinde zu leiten, Gemeinde einzurichten, Gemeinde zu ordnen. Und in diesem Zusammenhang bezeichnet Paulus die Kirche des lebendigen Gottes als Säule und Grundfeste der Wahrheit. Säule und Grundfeste der Wahrheit. Ich lese uns 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 und 15. 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Dies schreibe ich dir, also was er gerade vorhin geschrieben hat in den ersten 3 Kapiteln, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Sollte ich aber erst später kommen, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches ist die Kirche des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Paulus schreibt diesen Brief, damit Timotheus und damit auch wir wissen, wie wir uns verhalten sollen im Haus Gottes, welches ist die Kirche des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Das Interessante ist, Paulus schreibt diesen Satz in einer Zeit der Krise. Vom Geist Gottes weiß er, das schreibt er direkt im Anschluss daran an den Kapitel 4, vom Geist Gottes weiß er, dass Zeiten der Verunsicherung und der Verwirrung bevorstehen. Zeiten der Irrlehre und des Abfalls von Christus. Und deswegen teilt er seinem Schüler Timotheus und mit ihm auch uns mit, worauf es eigentlich in der Krise ankommt. Worauf es in der Krise ankommt. Und falls wir also auch heute eine Krise empfinden, sollten wir uns darauf besinnen, was in der Krise trägt. In der Krise nützt eigentlich kein Geschrei und kein Bohai. Da hilft es auch nicht, irgendwie auf die Barrikaden zu gehen. Es hilft dann nur der Gang zur Quelle, zu Gottes Wort, zum Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus. Und in der Vorbereitung auf diese Predigtreihe bin ich auf einen Hirtenbrief gestoßen, den der schwedisch-lutherische Bischof Bujerz bei seinem Amtsantritt an seine Pastorenkollegen schrieb. Der Brief ist auch abgedruckt worden als umfangreicheres Büchlein aus dem Jahr 1949. Schon ein bisschen her. Aber was er damals, 1949, inmitten einer schweren Krise seinen Amtsbrüdern und Mitchristen zur Ermutigung und zur Zurüstung und zur Wegweisung schrieb, das ist es wert, auch heute gehört zu werden. Und Bujerz beginnt seinen Hirtenbrief mit einem Wort aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, neugeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und Bujerz fährt dann fort: Die Lage der Kirche ist ernst und die Zeit voller Sorge. Gerade darum will ich damit beginnen, Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, um der lebendigen Hoffnung willen zu preisen, zu der er uns wiedergeboren hat. Die Lage ist kritisch. Lasst uns daran denken, dass sie in der apostolischen Zeit nicht weniger kritisch war. Der Brief des Apostels Petrus, dessen Worte ich soeben zu den meinen machte, trägt auf jeder Seite Spuren der Gefahren und Leiden, von denen deutlich jeder Tag erfüllt war. Nicht nur für Petrus, sondern für einen jeden, der wagte zu bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und doch ist dieser Brief keine Klageschrift, sondern ein einziger großer Lobgesang. Das Urchristentum rechnet mit Verfolgungen als etwas völlig Natürlichem. Angeklagt und belogen zu werden, für gute Werke zu leiden, Hiebe und Schläge zu empfangen, das ist nur ein natürlicher Teil der Christusleiden, die uns auferlegt sind. Lasst euch die Hitze, die euch begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames, etwas Abartiges, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Deshalb beklagt sich das Urchristentum nicht. Im Gegenteil, das Leiden und die Ungerechtigkeiten erscheinen nur als die scharfen Schlagschatten im flutenden Sonnenlicht. Können wir heute nachvollziehen, wenn wir da rausgucken. Da, wo die Sonne draufknallt, da gibt es auch scharfe Schatten. Das Neue Testament ist von unwiderstehlicher Freude erfüllt. Von einem Jubel, der aus übervollem Herzen hervorbricht. Das Evangelium ist ein Freudenruf, bewegt vor Eifer und Glück. Wir haben es gesehen. Wir verkünden euch das Leben, das Ewige, das bei dem Vater war und uns offenbart wurde. Wir sahen seine Herrlichkeit. Gott erweckte ihn von den Toten. Des sind wir alle Zeugen. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Aber das alles kommt von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Darum sind wir allezeit fröhlich. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichen Segnungen in himmlischen Gefilden. Eine ganze Reihe von Zitaten, alles aus dem Neuen Testament. Dieses große Glück ist die Grundstimmung des Urchristentums. Die Grundstimmung des Urchristentums ist Freude. Es ist das Glück über das Unfassbare und Überwältigende, das soeben geschehen ist. Der eingeborene Sohn hat seine Wohnung unter uns genommen. Er hat unsere Sünden gesühnt. Er hat den Tod überwunden und ist aus seinem Grab auferstanden. Er hat seinen lebensspendenden Heiligen Geist gesandt und zieht nun im Siegeszug durch die Welt. Über ihn freut sich die Kirche mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Hier wird der unerschöpfliche Reichtum umsonst geschenkt. Hier ist das selige Geheimnis, das durch die Zeitalter hindurch verborgen gewesen war, als das aber jetzt von den Dächern und auch von den Kanzeln ausgerufen wird. Vor dieser Tatsache wird alles andere klein und unbedeutend. Die Zeugen der Auferstehung setzen sich nicht hin, um nachzurechnen, wie die Menschen vielleicht reagieren könnten oder was zu hören sie möglicherweise gewillt sind. Sie wissen sehr wohl, dass sie als Schafe mitten unter Wölfe gesandt sind. Sie wissen, dass es dem Jünger genug ist, wenn es ihm geht wie seinem Meister. Sie haben von seinen eigenen Lippen gehört, dass sie von allen um seines Namens willen gehasst werden sollen. Aber sie sind die Zeugen der Auferstehung. Sie sind die Zeugen der Auferstehung. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, was Gott getan hat. Sie wissen, dass Christus Recht hat und dass er und kein anderer zum Herrn über Lebende und Tote eingesetzt ist. Und darum gehen sie raus, voller Lobgesang und voller Jubel. Und wenn es so weit kommt, dass sie gegeißelt werden und ihnen verboten wird, in Jesu Namen zu sprechen, dann ziehen sie weiter und setzen ihre Predigt fort, fröhlich, dass sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch Jesu Christi Auferstehung. Das ist also das Geheimnis im Urchristentum. Das eben macht es unüberwindlich. Es hat seinen Grund in einer Tatsache, die nichts erschüttern kann. Jesus ist auferstanden von den Toten. Solange er lebt, lebt auch seine Kirche. Und wie lange lebt Jesus? In Ewigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass die Kirche ein gesichertes Leben in dieser Welt lebt. Ganz im Gegenteil. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und ich habe diese Woche einen Besuch gemacht bei Geschwistern hier aus der Gemeinde und da ist etwas nochmal hervorgebrochen von Bedrängnis, die man erlebt haben kann in einer Diktatur. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist nicht nur eine Geschichte von vor 2000 Jahren. Das ist aktuell. Und es gibt Geschwister, genug Geschwister, die Bedrängnis erlebt haben. Vielleicht auch jetzt Bedrängnis erleben. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt ist die Lage der Kirche immer kritisch. Und kann gar nicht anders als kritisch sein. Auch gegenüber der Krise, die sie jetzt erschüttert, haben wir allen Anlass, einander zu sagen, meint nicht, dass euch damit etwas Seltsames, etwas Abartiges widerfahre. Das Evangelium ist nun einmal etwas so Widersinniges, dass es niemals ohne Widerspruch angenommen werden kann, sofern es nicht aufhört, wirklich Evangelium zu sein. Schon am ersten Tag der Kirche war ihre Lage widersinnig. Pfingsten, ja? 12 Männer aus den breiten Schichten des Volkes hatten den Befehl empfangen zu predigen, dass Jesus der Christus sei, dass ein hingerichteter Schwärmer Gottes Sohn sei und dass derjenige, der vor aller Augen in Ohnmacht und Verlassenheit gestorben war, dass der alle Macht im Himmel und auf Erden besitze. Und sie sollten das ausgerechnet in einer Stadt predigen, in der er schon verworfen worden war. Und vor Menschen, die dabei gewesen waren und Kreuzige gerufen hatten. Und wenn man sich überlegt hat, was ist das eigentlich für eine Idee, dann konnte jeder Beliebige im Voraus eigentlich einsehen, dass dieses Unternehmen hoffnungslos war. Und doch glückte es. Es wurden an jedem Tag hinzugetan 3000 Seelen. Alle menschlichen Berechnungen wurden zu Schanden. Und am Lauf der Ereignisse war ein Faktor beteiligt, mit dem die Politiker und Organisatoren dieser Welt nicht zu rechnen pflegen. Das war der Faktor, den der alte Gamaliel in einem nachdenklichen Augenblick den Hohen Rat bat, mit in seine Berechnungen einzubeziehen. Nämlich, ist der Rat oder das Werk aus Menschen, dann wird es untergehen, früher oder später. Ist es aber aus Gott, dann könnt ihr es nicht dämpfen. Und so gibt es eine Möglichkeit zu predigen, dass ein hingerichteter Prophet über den Tod triumphiert hat. Nämlich genau dann, wenn er es wirklich getan hat. Es gibt eine Möglichkeit, hinauszugehen und alles Volk zu seinen Jüngern zu machen, nämlich genau dann, wenn er wirklich Herr über Lebende und Tote ist. Das ist die große Möglichkeit der Kirche und ihre einzige Möglichkeit, an ihren auferstandenen Herrn zu glauben und ohne Vorbehalte in seinen Dienst zu treten, ohne Verkürzung sein Wort zu verkünden und ohne Furcht seinen Auftrag auszuführen, auch wenn es gelten sollte, samt ihm gepflanzt zu werden, zu gleichem Tod. Die ganze Existenz der Kirche beruht auf einem Wunder, nämlich auf dem Wunder, dass er, der tot war, wieder auferstanden ist und jetzt bei den Seinen ist alle Tage. Die Kirche selber ist ein Teil dieses Wunders. Die Kirche selber ist ein Teil dieses Wunders. Sie würde nicht vorhanden sein, wenn nicht die Kraft der Auferstehung Jesu Christi in ihr wirksam wäre. Als Christus von den Toten auferstand, brach tatsächlich eine neue Zeit an. An einem ersten Punkt erreichte der Weltlauf seine Vollendung. Als der leblose und gemarterte Leib Christi in neuer Gestalt aus dem Grab auferstand, war die gefallene und vergängliche Schöpfung zum ersten Mal frei geworden zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Diese erneuerte Wirklichkeit, in der der Tod vom Leben verschlungen ist, ist ja das Endziel des gesamten Weltlaufs. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zielrichtung. Und diese alles verwandelte Wiedergeburt, diese Neugeburt ist in der Auferstehung des Erlösers Wirklichkeit geworden. Dies ist der einzige Punkt, wo das neue Leben schon jetzt in der Welt dieser Vergänglichkeit offenbart wurde, wo es wirklich offenbar geworden ist. Das sehen wir sonst nicht, sonst sehen wir Tod. Aber an diesem einen Punkt sehen wir Leben, schon jetzt in der Welt dieser Vergänglichkeit. Aber die gleiche Kraft wirkt auch verborgen. Sie wirkt auch verborgen. Schon jetzt lebt sie als ein Geheimnis Gottes an jedem Punkt, an dem die Welt des Lebens Christi teilhaftig wird. Wo der Auferstandene ist, da ist auch das neue Leben. Mitten in dieser Welt, die von Bosheit, von Leiden, von Untergang gezeichnet ist, wirkt die Kraft der Auferstehung. Noch ist sie als ein Geheimnis verborgen. Und das macht es uns ja manchmal so schwer, dass sie eben verborgen ist. Sie ist so verborgen, wie die Göttlichkeit Christi in seiner menschlichen Gestalt verborgen war. Aber sie ist da. Sie ist da, diese Kraft. Sie kleidet sich in eine äußere Gestalt. In eine äußere Gestalt, die von jedermann gesehen und von jedem menschlichen Ohr aufgefasst werden kann. Diese äußere Gestalt ist das Wort, das Sakrament, also Taufe, Abendmahl, der Gottesdienst. Auch eine äußere Gestalt dieser Kraft des Auferstandenen, die Gemeinde und das Amt, das Wort, das ans Amt gebunden ist, was dieses Wort verkünden soll und daran gemessen wird, ob es richtig ausgeführt wird. Alles, was der Auferstandene tut und wirkt, alles, was er in seine Lebenssphäre hineinzieht, alles, was er rechtfertigt und heiligt, alles, was er in irgendeiner Weise als ein Mittel seiner Gnade anwendet, das ist eben von den verborgenen Mächten der Auferstehung durchströmt. Und die Gesamtheit alles dessen, was das neue Leben der Auferstehung in der alten Welt des Todes ist, genau das ist die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Und die Kirche ist deswegen ein Rätsel für die Welt. Sie steht mitten in der Welt, gehört aber dennoch nicht zur Welt. Sie ist zur gleichen Zeit sichtbar als Gebäude, als Menschen, die da zusammenkommen, und sie ist zur gleichen Zeit unsichtbar. Sie lässt sich abbilden und beschreiben, in eine Karte eintragen und in statistischen Tabellen registrieren, das machen wir ja auch ganz gerne. Und sie ist gleichzeitig ungreifbar und unbegreiflich für jeden, der nicht selber zu dem verborgenen Leben in Gott wiedergeboren ist. Wenn die Welt die Kirche zu begreifen versucht, wird sie nie weiter als bis an die Außenseite gelangen, an das, was man von außen sehen kann. Und was sie da sieht, deutet sie in Entsprechung zu innerweltlichen Erscheinungen. Also Kirche ist wie ein Verein oder wie eine Partei, was auch immer. Die Welt fasst die Kirche als eine Bewegung oder eine Vereinigung auf und kann infolgedessen nicht begreifen, warum die Kirche nicht wie andere Vereinigungen ihre Satzungen reformieren und sich etwas besser den Wünschen der Menschen anpassen kann. Oder sie fasst die Kirche vielleicht als eine Lebensanschauung auf, ein Moralsystem oder eine philosophische Lebensdeutung und kann überhaupt nicht begreifen, warum die Kirche hinsichtlich kleiner Änderungen ihrer Lehrsätze oder ihrer sittlichen Prinzipien so unnachgiebig sein muss. Und nicht sagen kann, naja, Jesus, der Sohn Gottes, naja, vielleicht auch nicht. Die Seele der Kirche, ihr schöpferischer Heiliger Geist, ihr neues Leben, das ist und bleibt dem Außenstehenden ein Rätsel, bis zu dem Augenblick, wo das Feuer in seinem eigenen Herzen angezündet und er selber diesem alles neu schaffenden Zusammenhang einverleibt wird, der von dem Auferstandenen ausgeht. Und darum ist die Aufgabe der Kirche so widersinnig. Und zwar gleich widersinnig in jedem Jahrhundert. Es gilt ja jeder neuen Generation zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Es gilt jede neue Generation zu dem Glauben an den Auferstandenen hinzuleiten, der das Leben für uns gewann, als er sich selber im Tod dahingab. Hier gibt es keine bleibenden Erkenntnisse, wo man sagen kann, ja, das haben wir jetzt erreicht. Buch zu. Es gibt nichts, was von selber sich von Eltern auf Kinder vererbt. Und vermag die Kirche nicht das für Menschen tatsächlich Unmögliche, nämlich Menschen zu dem Glauben an den gekreuzigten Christus zu leiten, der schon von Anbeginn an ein Anstoß und eine Torheit für Menschen war. Wenn die Kirche das nicht vermag, dann hört die Kirche auf zu existieren. Im Laufe eines Menschenalters, einer Generation, kann sie sich auflösen und verschwinden. Und darum haben alle Widersacher der Kirche zu allen Zeiten auch ihren baldigen Fall vorausgesagt. Die gesunde Vernunft hat 2 Jahrtausende lang versichert, dass es nur eine Zeitfrage sei, bis diese wunderlichen Fantasien endgültig überwunden seien, bis diese Spinner weg seien. Und hätte es nur von den eigenen Gliedern der Kirche abgehangen, so würden die Widersacher schon seit langem Recht bekommen haben. Es hat innerhalb der Christenheit so viel Blindheit und Unverstand gegeben, so viel eigennützige Unfähigkeit, auch nur ein kleines Stück der Liebe zu verwirklichen, die doch das höchste Gebot in unserem Gesetz ist, dass es mehr als genug ausgereicht haben würde, um eine menschliche Organisation auszulöschen. Dass die Kirche trotz allem besteht, ist nicht unser Verdienst. Das beruht auf der Verheißung, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden sollen. Und dass er, nämlich Jesus selber, der uns diese Verheißung gegeben hat, auch die Macht hat, sie tatsächlich zu erfüllen. Und da sind wir wieder bei der Krise. In ihrer ständig erneuerten Krise muss die Kirche sich das alle Zeit vor Augen halten. Sie steht sonst in der verführerischen Gefahr, sich in den politischen und sozialen Verhältnissen dieser Welt irgendwelche Sicherungen zu verschaffen. Ja? Man versucht sich dann an irgendwas zu klammern, weil man selber sich nicht an der Verheißung festhalten will. Aber die Kirche ist niemals dadurch gesichert, dass sie zum Beispiel eine feste wirtschaftliche Grundlage erhält und sagen kann, wir haben ausgesorgt, so wie der reiche Kornbauer, und in der Nacht ist es dann auch aus. Oder dass die Kirche einen vom Staat garantierten äußerlichen Respekt vor ihren heiligen Handlungen bekommt. Die Kirche ist hier auf Erden niemals gesichert. Die Kirche ist hier auf Erden niemals gesichert. Sie soll in jeder Generation den apostolischen Kampf kämpfen, und bitte den apostolischen und nicht irgendeinen politischen, um die Menschen aus der Nacht zum Licht zu führen, vom Unglauben zum Glauben, vom Tod zum Leben. Und die Kirche wird immer in einem Spannungsverhältnis zu ihrer Umwelt stehen. Sie muss immer damit rechnen, missverstanden oder gar gehasst zu werden. Sie lebt ja in einer Welt, die allererst verchristlicht werden soll. Sie lebt unter Menschen, die Christus mit der Vergebung erreichen will, aber die selber so reagieren, wie Menschen immer der göttlichen Liebe gegenüber reagiert haben, mit einer Ergriffenheit, die sich mit Zynismen zu wehren versucht, mit einem hilflosen Erschrecken, das sich in Überheblichkeit und Hohn ausdrückt, oder bisweilen in einem düsteren und unversöhnlichen Hass. Von einem Gesichtspunkt aus gesehen ist also die Lage der Kirche immer kritisch, immer. Das Evangelium soll immer einem Geschlecht gepredigt werden, das es nicht aufnehmen will, weil die ganze Ich-Bezogenheit, die nun einmal unsere ererbte Natur ist, sich dagegen erhebt, Gott zu lieben und unserem Nächsten zu dienen. Das ist in unserer DNA drin. Und deswegen gilt von jeder Zeit, was Paulus sagt, übrigens auch schon zu seiner Zeit ja sagt, die Zeit ist böse. Aber von jeder Zeit gilt in gleich hohem Maße, seht, jetzt ist die angenehme Zeit, die Zeit des Heils. Ja, die Zeit ist böse, weil der Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, immer gleich wirklich ist. Und der sogenannte viel zitierte Zeitgeist ist eben gerade keine Frage der Zeit. Der ist immer da und war schon immer da. Wer sein Bestes tut, um in der Liebe Christi zu leben, muss immer mit einem rätselhaften Widerstand rechnen, mit einem vielleicht auch irrationalen Hass, dem er niemals begegnet sein würde, wenn er sich nicht zu Christus bekannt hätte. Aber gleichzeitig, und das ist das andere, gleichzeitig ist jede Zeit, auch die unsere, in gleich hohem Maße die angenehme Zeit. Nachdem nun einmal begonnen worden ist, das Evangelium in der Welt zu predigen, ist ein Licht angezündet worden, dem gegenüber die Finsternis niemals die Macht gewinnen kann. Es sind Kräfte in Bewegung geraten, die den Menschen vor völlig neue Möglichkeiten stellt. Einer ist ausgegangen, um das Verstreute und das Verlorene zu suchen und zu finden und zu retten. Ein neues und eigenartiges Reich ist uns nahegekommen, das Reich Gottes. Und die Rettung liegt in der Verheißung, seht jetzt, heute, hier und heute, ist der Tag des Heils. Für uns Christen gilt es also, dass wir uns auf das besinnen, was Paulus fast brutal und doch mit befreiender Glaubensgewissheit seinen Zeitgenossen vor Augen stellte. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt vergeblich. Dann ist auch euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Geht aber weiter. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und er ist der Erstling geworden unter denen, die da entschlafen sind. Und Buiertz resümiert dann, alles beruht darauf, Alles beruht darauf, dass Christus auferstanden ist, dass Gottes Sohn um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt wurde. Wir waren eingestiegen bei der Frage, was ist euch, was ist uns wirklich wichtig? Ihr Lieben, das ist die Kraftquelle einer Kirche in der Krise. Die einzige, nie versiegende Kraftquelle, dass Christus auferstanden ist und lebt. Und solange er lebt, auch wir als sein Leib mit ihm leben. Und das ist darum auch das, was uns als Gemeinde, nicht nur als Einzelnen, sondern uns als ganze Gemeinde in dieser Stadt wirklich wichtig sein muss. Wenn wir uns in allem auf die Kraft der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten besinnen, die Auferstehungskraft stets aufs Neue bezeugen und allein, wirklich allein aus dieser Kraft leben, dann bleibt auch unsere Gemeinde das, was sie nach den Worten des von Christus eingesetzten Apostels Paulus ist und zu sein hat, nämlich die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und der Friede Gottes, der auch unsere Krisenerfahrung übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem auferstandenen Herrn und lebendigen Heiland. Amen.